Großmutti, ich habe dich gern. Diesen lauten Freudenschrei stieß kürzlich unsere 11-jährige Tochter aus. Dazu blickte sie nach oben und sprang in die Luft, so hoch es eben ging. Anlass dazu war ein goldenes Schmuckstück mit einem wunderbaren, himmelblau schimmernden Opal. Dieses Schmuckstück hatte die Großmutter, die vor 6 Jahren gestorben ist, unserer Tochter vererbt. Die Großmutter hatte vor ihrem Tod in die Schmuckschachtel, passend zum Blau des Opals, einen blauen Zettel hineingelegt, auf dem in ihren steilen Schriftzügen schlicht der Name der Tochter stand. Lange Zeit hatte ich dieses Schmuckstück vergessen und es der Tochter auch noch nicht gezeigt. Sie war beim Tod der geliebten Großmutter 5 Jahre alt und sehr traurig. Da waren andere Dinge wichtiger als Schmuck. Ich habe den Schmuck dann weggeräumt und selber auch nicht mehr daran gedacht, bis vor kurzem, da ich beim Aufräumen wieder darauf stieß. So kam es, dass meine Tochter erst jetzt, 6 Jahre später, dieses Schmuckstück in den Händen hielt. Ihre Begeisterung war riesig und sie hat sich auch umgehend bei der Großmutter bedankt. So schön kann erbend sein. Da bekommt man einfach so etwas sehr Kostbares geschenkt. Etwas geschenkt, ohne dass man etwas dafür hätte tun müssen. Ja, man braucht nicht einmal Geburtstag zu haben oder Hochzeitstag oder sonst einen besonderen Tag. Eine Bedingung gibt es aber schon. Um erbberechtigt zu sein, muss man Kind sein oder Großkind des Erblassers oder der Erblasserin. Und wenn nicht Kind oder Großkind, so doch zumindest verwandt. Wobei diese Verwandtschaft wiederum nicht unbedingt eine Blutsverwandtschaft sein muss. Es genügt, wenn jemand adoptiert ist. Vom Erben und Kindsein spricht nun auch der Predigttext, auf den ich mich heute mit Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer, besinnen möchte. Er stammt vom Apostel Paulus und findet sich im Römerbrief im Kapitel 8, in den Versen 14 bis 18. Dort lesen wir:
Denn alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht den Geist der Sklaverei empfangen, so dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber, Vater. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir also mit Christus leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.
Ich habe vorhin erwähnt, die einzige Bedingung, um erben zu können, sei, dass man zur Nachkommenschaft des Erblassers oder der Erblasserin gehört. Konkret heißt das: Will ich ein schönes Schmuckstück erben, dann muss ich eine Nachkommin sein der Besitzerin. Und will ich ein Haus erben, so muss ich ein Nachkomme sein des Besitzers. Hier wie dort am besten ein Sohn oder eine Tochter, denn ihnen steht, vorausgesetzt es gibt nicht noch einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin, der Löwenanteil zu. Und will ich, um auf Paulus anzuspielen, die Herrlichkeit Gottes erben, so muss ich auch hier ein Nachkomme Gottes sein. Auch hier wiederum am besten ein Sohn oder eine Tochter. Und genau das spricht Paulus hier denen zu, die vom Geist Gottes geleitet werden. Sie sind Kinder Gottes und damit sind sie auch Erben, sagt er. Sie sind Kinder und Erben, weil sie den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Den Geist der Sohnschaft empfangen. Diese Formulierung mag in unseren Ohren nun etwas sperrig tönen. Bezeichnenderweise wehrt sich auch das Rechtschreibeprogramm auf meinem Computer beharrlich gegen das Wort Sohnschaft und streicht es mir jedes Mal mit der bekannten roten Wellenlinie an. Wer aber zu Zeiten des Paulus Griechisch sprach und diese Stelle im Römerbrief las oder sie im Gemeindegottesdienst vorgelesen bekam, dem oder der musste beim Wort Sohnschaft ein kleines Licht aufgegangen sein. Denn das griechische Wort Hyotesia, welches hier für Sohnschaft steht, bezeichnet nichts anderes als eine Adoption. Das Wort Hyothesia setzt sich nämlich zusammen aus den Wörtern Hyos, das heißt Sohn, und Thesis, das heißt Einsetzung. Hyothesia heißt demnach wörtlich Einsetzung als Sohn. Das ist nichts anderes als eine Adoption, denn bei einer Adoption werden Personen eingesetzt als Söhne oder Töchter mit allen damit verbundenen Rechten. Was das nun genau bedeutet, führt Paulus sinngemäß so aus. Ihr seid nicht mehr die, welche sich fürchten müssen vor dem Grimm des Hausherrn, sondern ihr seid die, welche sich freuen dürfen an der Liebe des Vaters. Ihr seid nicht mehr die, welche als Sklaven sich abracken müssen und am Ende nichts kriegen. Ihr seid vielmehr die, welche gar nichts tun müssen und am Ende alles kriegen. Das seid ihr, sagt Paulus, weil Gott euch als seine Söhne und seine Töchter adoptiert hat. Nun stellt sich hier natürlich die Frage, wann denn und wie diese Adoption stattgefunden haben soll. Wenn man entsprechende Stellen in der Bibel vergleicht und auch einen Blick in die Überlieferung der frühen Kirche tut, dann wird deutlich, dass Paulus hier auf die Taufe anspielt. Bei der Taufe also wird der Täufling gewissermaßen von Gott adoptiert. Dieser Aspekt des Taufverständnisses der ersten Christinnen und Christen ist wesentlich mitgeprägt worden durch das Urbild der christlichen Taufe, also der Taufe Jesu im Jordan. Sie kennen vermutlich die Szene, wie sie in der Bibel geschildert wird. Nachdem Jesus von Johannes getauft worden ist, geschehen zwei Dinge. Zum einen schwebt der Geist Gottes in Gestalt einer Taube auf Jesus hinab und zum anderen ertönt eine Stimme aus dem Himmel, welche sagt, «Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen.» Da finden wir beides wieder, was Paulus oben anspricht, den Empfang des Geistes und die Einsetzung des Getauften als Sohn Gottes. Nicht von ungefähr sprechen die Theologinnen und Theologen hier von der sogenannten Adoptionsformel, wenn sie die Worte meinen, die Gott an dieser Stelle über Jesus ausspricht. Geistempfang und Einsetzung als Sohn oder Tochter, diese beiden Sinndimensionen der Taufe Jesu bedeuteten auch für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger eine unaufgehbare Dimension der eigenen Taufe. Und auf diese spielt Paulus hier an. Ich weiß nicht, liebe Hörerin, lieber Hörer, wer von Ihnen getauft ist. Und ich weiß auch nicht, ob diejenigen unter Ihnen, die es sind, sich schon einmal vorgestellt haben, dass sie bei der Taufe gewissermaßen adoptiert worden sind. Adoptiert mit sämtlichen Rechten eines Sohnes oder einer Tochter. Adoptiert und darum auch erbberechtigt. Adoptiert und damit Adoptionsschwester und Adoptionsbruder von Jesus, dem Christus. Das ist in der Tat eine recht steile Vorstellung. Von selber käme man da wohl nicht unbedingt drauf. An diesen Gedanken muss man sich erst einmal gewöhnen. Und damit befinden wir uns in guter Gesellschaft. Das zu glauben, hatten wohl auch schon die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen des Paulus ihre liebe Mühe. Sonst hätte er es ja nicht so betonen müssen. Und nicht nur Paulus weist mit Nachdruck auf diesen Umstand hin. Er hat dabei noch einen prominenten Helfer. Eben diesen Geist, der ja auch mit der Taufe verbunden ist. Denn von diesem Geist heißt es,
eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Unser eigener Geist ist etwas beschränkt. Es fällt ihm schwer, sich vorzustellen, dass wir Kinder Gottes sein sollen. Und so braucht er noch etwas Nachhilfe. Nachhilfe vom göttlichen Geist.
Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Es ist mir nun ein reizvoller Gedanke, mir vorzustellen, wie die Geisttaube sich auch bei mir auf der Schulter niederlässt und mir ins Ohr gurrt. Siehe, du bist Gottes geliebte Tochter, an dir hat er Wohlgefallen. Und wie ich der Taube dann einen verblüfften und ungläubigen Blick zuwerfe, gurrt sie weiter. Ich weiß, du kannst es kaum glauben, doch schau, ich weiß mehr als du. Ich merke, wie sich etwas Rebellisches in mir regt und gebe zur Antwort, mir kann ich Gottes geliebte Tochter sein bei allem dem, was er mir zumutet. Da streift mich die Taube mit einem leisen Flügelschlag, liebevoll und zart. Eine Weile ist es still. Dann beginnt sie wieder zu gurren, einen eigenartig tröstlichen Singsang, ein Taubentrostlied sozusagen. Ich muss genau hinhören, damit ich sie verstehe. Der dich liebt, gurrt sie, wird dich nicht vor allem verschonen. Und nach einer Weile fügt sie hinzu, aber er wird dich durch alles hindurchtragen. Und dann höre ich noch etwas wie, der Weg hinein ist der Weg hinaus. Ihr Taubenlied verstummt. Sie schaut mich noch einmal aufmunternd von der Seite an, flattert kurz mit den Flügeln und hebt ab. Höher und höher steigt sie in den Himmel. Ich schaue ihr nach, bis ich sie aus den Augen verliere. Und jetzt? Frage ich mich etwas hilflos und fühle mich verlassen. Da höre ich wieder ihren Flügelschlag. Die Taube kommt wieder. Sie trägt etwas im Schnabel, das sie kurz vor der Landung auf meiner Schulter auf den Boden fallen lässt. Schön ist die Taube wieder da. Sie riecht nach frischer Luft, nach Freiheit und nach Leichtigkeit. Und wieder beginnt sie zu gurren. Etwas noch, gurrt sie, etwas noch habe ich vergessen. Was immer auch geschieht, denke daran, dass du noch ein Erbe in Aussicht hast. Unendlich kostbar ist dieses Erbe, so kostbar, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an dir offenbar werden soll. Nach diesen sehr rätselhaften und doch irgendwie auch tröstlichen Worten fliegt sie wieder auf. Höher und höher fliegt sie, bis sie im Blau des Himmels verschwindet. Als ich den Blick wieder nach unten wende, sehe ich am Boden etwas blau aufleuchten. Der Stein, den die Taube im Schnabel gehalten hat. Ich hebe ihn auf und staune. Ein wunderschöner Opal. Schimmernd spielt er mit den Farben des Himmels. Ein Stücklein Himmel ist auf die Erde gefallen. Welch wunderbare Verheißung! Der Himmel findet nicht nur im Himmel statt. Ein Vorbezug des Erbes sozusagen. Wie schön! Verwundert reibe ich meine Augen. Und da erkenne ich, dass ich das Schmuckstück meiner Tochter in den Händen halte. Nun, ich mache jetzt nicht einen Freudensprung und ich rufe jetzt auch nicht «Merci, Großmutti!» Aber gen Himmel schaue ich schon. Und «Merci?» «Ja, merci», sage ich auch. Amen.